Die Radio Wissen. Hörsaal.
Heute mit Katja Weber. Herzlich willkommen bei uns. Angenommen, wir wären heute am frühen Abend, also am Samstag, den 10. Dezember 2016, zur Nobelpreisverleihung eingeladen ins Stockholmer Konzerthuset und anschließend zum Festbankett. Wir wären in erlauchter Gesellschaft. Die königliche Familie, die Vorsitzenden der Nobelstiftung und der Gremien, mit dem Nobelpreis geehrte Forscher, sie wären anwesend, sicherlich alle vorschriftsmäßig, wie auf den Seiten der Stiftung empfohlen, in Frack und Fliege oder in berückenden Gewändern gekleidet. Aber dem Literaturnobelpreisträger des Jahres 2016 kommen wir in dieser heutigen Ausgabe des Hörsaals näher als sämtliche Gäste der Verleihungszeremonie, selbst wenn Bob Dylan dort doch noch aufkreuzen sollte. Mitte November schrieb er ja der Schwedischen Akademie, ja, er fühle sich sehr geehrt, könne der Zeremonie aber leider nicht beiwohnen, wegen persönlicher Verpflichtungen. Manche hatten sich ja nach der Bekanntgabe, dass Dylan dieses Jahr endlich mit dem Literaturnobelpreis geehrt werden sollte, aufgeregt. Noch mehr dann, als er nicht pronto auf die Würdigung reagiert hat. Sei es drum, wer diesem Hörsaal hier und den Ausführungen von Heinrich Detering folgt und anschließend immer noch an der Ehrung rummosert, dem ist nicht zu helfen.
Willkommen in der Welt des gut gelaunten Moderators Bob Dylan. Wenn er sich Shakespeares Theater zuwendet, dann hat er es mit Figuren zu tun, die jedes Kind kennt. Die eingesperrten Romeos und die ausgesperrten Ophelias dieser frühen Songs sind Figuren der Beat Poetry. Highbrow und Lowbrow. Chuck, the Shakespeare of Rock'n'Roll. Und er richtete auch gleich Grüße aus an Mr. Leonard, Kafka of the Blues, und Lord Byron Keith, if he shows up. Warum geschieht hier, was geschieht?
Warum geschieht hier, was geschieht? Nun, so viel ist nach Deterings Vortrag klar. Nichts, aber auch überhaupt gar nichts geschieht in Bob Dylans Song-Universum zufällig. Professor Heinrich Detering ist ein großer Fan des Songpoeten und vielleicht einer seiner besten Textkenner und Textdeuter im deutschsprachigen Raum. Detering lehrt neuere deutsche und vergleichende Literaturwissenschaft in Göttingen. Er ist Mitglied der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz und in diesem Jahr hat er gar als erster Literaturwissenschaftler überhaupt die Mainzer Musikdozentur inne. Auf Einladung der Akademie sprach er am 23. November 2016 über Bob Dylans Shakespeare, passenderweise an der Hochschule für Musik in Mainz. Denn in Bob Dylans Songs begegnen wir Lady Macbeth und Hamlet, Iago und Othello, Ophelia und Prospero. Wie Dylan sich durch die Literaturgeschichte bewegt, Figuren, Motive und Zeitebenen ineinander flicht und in seinen eigenen Kosmos holt, das ist atemberaubend. Kaum spürt man einer Zeile ja auch nur einem Wort nach, schon tut sich ein Jahrhunderte umfassender Echoraum auf und Heinrich Detering erklärt und vermittelt das voller Bewunderung wie ein Liebender und gleichzeitig so sorgfältig, wie eben ein Literaturwissenschaftler nur sein kann. Detering belegt und vertieft seine Ausführungen erfreulicherweise mit Dylans Songs und mit Ausschnitten aus Dylans legendärer Radioshow Theme Time Radio Hour. Will sagen, dieser Vortrag ist ein einziges großes Vergnügen. Ich wünsche euch also im Folgenden eine vor Erkenntnis nur so zischende Stunde. Eins noch vorneweg. Als Detering zugesagt hat, den Vortrag zu halten, da hatte die Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz weniger die damals noch gar nicht bekannte Vergabe des Literaturnobelpreises an Dylan im Sinn, als vielmehr die Tatsache, dass William Shakespeare, Willy the Shake, vor 400 Jahren gestorben ist. Aber hört selbst.
Dylan sieht manchmal heute so aus, als sei er schon 400 Jahre alt, aber er ist dafür noch lebendig. Und damit komme ich ins Thema. Was Sie, meine Damen und Herren, jetzt hören, das ist der Anfang einer Radiosendung über amerikanische Popmusik. Ausgestrahlt auf XM Satellite Radio am 26. September 2007.
Ah, the world's a stage, and are the men and women merely players? They have their exits and entrances, and one man at his time plays many parts, his acts being seven ages, At first the infant, mewing and puking in the nurse's arms, then the whining schoolboy with his satchel and shining morning face, creeping like snail unwillingly to school. And then the lover, sighing like furnace with a woeful ballad made to his mistress's eyebrow. Then a soldier, full of strange oaths and bearded like the pard, jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation even in the cannon's mouth. And then the justice, in fair round belly with good capon lined, with eyes severe and beard of formal cut, full of wise saws and modern instances. And so he plays his part. The sixth age shifts into the lean and slippered pantaloon, with spectacles on nose, pouch on side, his youthful hose while saved, the world too wide for his shrunk shank and his big manly voice, turning again towards childish treble pipes and whistles in his sound. Last scene of all, that ends this strange eventful history, is second childishness in mere oblivion. Sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything.
Dies also war die vollständige Anmoderation einer Popsendung, 28 Verse lang. Und erst jetzt folgt die Quellenangabe.
William Shakespeare, from As You Like It. As usual, Willie the Shake said everything you need to say.
Willie the Shake hat schon alles Nötige gesagt, as usual. Der Rest der nun beginnenden Radiosendung, so fügt der gut gelaunte Moderator noch hinzu, der Rest biete eigentlich nur noch Footnotes of a Musical Variety. Diesmal zum Thema Young and Old, darum die sieben Lebensalter. Die Musik im Hintergrund dieser Rezitation wird übrigens gespielt vom Jazz-Trio The Bad Plus. Es handelt sich um die Jazz-Version von Kurt Cobains Smells Like Teen Spirit. Willkommen in der Welt des gut gelaunten Moderators, der natürlich, Sie haben es geraten, Bob Dylan ist. Bob Dylan hat unterschiedlichste Formen und Schattierungen der amerikanischen Popularkultur seit dem 19. Jahrhundert, des Blues, des Gospel, des Jazz, der Country Music, der Worksongs, Ballads, Kinderreime, Arbeiterlieder, verschmolzen mit einer Schriftkultur, die im Laufe seines nun bald 60 Jahre umfassenden Lebenswerkes immer weitere Zeiträume umfasst. Durch Dylans Songwelten, diese Welten aus Blues, Gospel, Country und so fort, durch diese Songwelten geistern die Poetenmodi des 19. Jahrhunderts und die Beatpoets des 20. Melville, Walt Whitman und Mark Twain, T.S. Eliot und E.E. Cummings, Petrarca und Dante, Blake, Brecht und Burns und seit dem Beginn seines noch einmal ganz neue Wege erschließenden Spätwerks 2001 auch die Satiren des Juvenal, die Ars Amatoria und die Tristien des Ovid, die Verserzählungen Chaucers und die spätromantischen Gedichte des Südstaatenpoeten Henry Timrod, um nur einige der für seine Hörer und Interpreten überraschenderen Namen zu nennen, die allesamt unmarkiert in seinen Texten erscheinen. Man muss wissen, um zu hören. Die einzige literarische Gestalt, die durch die Jahrzehnte seines Songwriting hindurch eine feste und verlässliche Bezugsgröße geblieben ist und ein Kristallisationspunkt für Dylans poetische Imagination, ist William Shakespeare. In seiner überraschend langen und überraschend programmatischen Rede anlässlich einer Preisverleihung im Februar 2015 hat Dylan erklärt:
"Taken a lot of doing. These songs of mine, they're like mystery plays, the kind that Shakespeare saw when he was growing up. And I think you can trace what I do back that far. They were on the fringes then, and I think they're on the fringes now."
These songs of mine, they're like mystery plays, the kind Shakespeare saw when he was growing up. Im selben Jahr 2015, also neulich erst, hat Dylan in einem Interview hinzugefügt: "I like to see Shakespeare plays, so I'll go. I mean, even if it's in a different language, I don't care. I just like Shakespeare, you know. I've seen Othello and Hamlet and Merchant of Venice over the years, and some versions are better than others, way better. It's like hearing a bad version of a song. But then somewhere else, somebody has a great version. I've been trying for years to come up with songs that have the feeling of a Shakespearean drama. Die kontinuierliche Präsenz Shakespeares in Dylans Songwelt hat mit einem Umstand zu tun, der diesen Dichter von allen anderen unterscheidet, und das ist seine Allgegenwart, nicht nur in der Bildungs-, sondern auch in der Popularkultur Amerikas, im Kino nicht anders als im Theater, in der Oper wie im Musical, in Kinderbüchern und Comicstrips. Wenn Dylan Passagen aus den Gedichten Henry Timrods in seine Songs einmontiert, dann kann das Versteckspiel lange funktionieren, weil niemand mehr Henry Timrod kennt. Wenn er sich Shakespeares Theater zuwendet, dann hat er es mit Figuren zu tun, die jedes Kind kennt, aus eben diesem Theater oder aus den tausend Transformationen der Popkultur. So erscheint Shakespeare denn auch zuerst in Dylans Werk in den Songs einer rebellischen Counterculture der wilden 60er Jahre, als Popheld und als Konkurrent des Sängers. So beunruhigt er Dylan auf dem Album Blonde on Blonde 1966, übrigens dem ersten Pop-Doppelalbum überhaupt.
Well, Shakespeare, he's in the alley with his pointed shoes and his bells, speaking to some French girl who says she knows me well. And I would send a message to find out if she's talked. But the post office has been stolen and the mailbox is locked. Oh, mama, can this really be the end? To be stuck inside a mobile with the Memphis Blues again.
Komisch ist diese Eifersucht des Sängers auf den Nebenbuhler Shakespeare, namentlich deshalb, weil Dylan ihn hier auftreten lässt with his pointed shoes and his bells als einen Histrion, einen Verwandten jenes Joker, der als Shakespeare'scher Narr wenig später in Dylans Song All Along the Watchtower auftreten wird. Immer wieder ist, wie hier, der Pop-Shakespeare in Dylans Songs der 60er Jahre ein Mock-Shakespeare im Kulturkampf. Wie der 25-jährige Dylan eine Konzerttour nach Skandinavien zu einem Abstecher nach Helsingør nutzt, um sich in ironischer Hamlet-Imitatio fotografieren zu lassen, so lässt er in seinen Songs dieser Zeit die populärsten Shakespeare-Figuren, die Schullektüre-Figuren, auftreten als Masken für Karikaturen aus der Gesellschaft der amerikanischen Gegenwart. In Desolation Row zum Beispiel, Dylans Wasteland der amerikanischen 60er Jahre, das es mittlerweile ins Oxford Book of American Poetry gebracht hat, ein etwas schräges Liebespaar, halb Shakespeare, halb Disney, auftritt. Da erscheint zunächst Cinderella. She seems so easy. It takes one to know one. She smiles and puts her hands into her back pockets, Betty Davis style. Und dann platzt eine romantische Gestalt herein, die sich hier im ganz falschen Film befindet, eingeführt mit einer Bühnenanweisung. And in comes Romeo. He's moaning, you belong to me, I believe. And someone else says, you're in the wrong place, my friend, you better leave. Nur damit sie den Sound im Ohr haben.
Cinderella, she seems so easy. It takes one to know one, she smiles. And puts her hands in her back pocket. Betty Davis style.
Und während Cinderella wieder als Küchenmagd endet, wie sie angefangen hat, wird Romeo mit dem Krankenwagen abtransportiert. Schwärmer wie er sind in Desolation Row pathologische Fälle. Nicht viel besser ergeht es im selben Song der armen Ophelia. Sie aber ist nun mutiert zur altjüngferlichen Romantikerin, die nur heimlich nach der verbotenen Welt von Desolation Row hinüberschielt, in die sie gar nicht erst eingelassen wird. Szenen wie diese sind literarisch elaborierte Parodien. Allerdings nicht auf Shakespeare, sondern vielmehr mit Shakespeare gegen die Erstarrung einer repressiven Bildungskultur. Die heute unverständliche Provokation, die solche Strophen 1966 noch erzeugten, war nicht geringer als diejenige der Schlussstrophe dieses Songs, in der Dylan zur Empörung seiner linken Weggefährten die Gewerkschaftschöre mitsamt Elliot und Pound in den Untergang segeln ließ. The Titanic sails at dawn. Everybody's shouting, which side are you on? And Ezra Pound and T.S. Eliot are fighting in the Captain's Tower. Und dann noch ein paar Verse. Auf dieses sinkende Schiff kommen wir später noch einmal zurück. Die eingesperrten Romeos und die ausgesperrten Ophelias dieser frühen Songs sind Figuren der Beat Poetry, deren Wortführern Allen Ginsberg und Lawrence Ferlinghetti Dylan damals ebenso nahe stand wie der Pop-Art von Andy Warhols Factory in New York. 40 Jahre später aber begegnen dieselben Figuren uns noch immer in seinen Songs. Manchmal sind es sogar dieselben Szenen. Und doch hat sich ihre Funktion nun grundlegend gewandelt. Was 1966 zur antiautoritären Rebellion gehörte, das wird um das Jahr 2000 zum Bestandteil eines ganz andersartigen, man könnte sagen, eines konservativen Projekts. Dylan geht es in diesen späten Jahren seines Werks um die Wiedergewinnung amerikanischer Traditionen. Und zwar der High wie der Popular Culture. Und es geht ihm um die Verschränkungsmöglichkeiten zwischen ihnen. Der Titel eines im Jahr 2001 erschienenen Albums des mittlerweile 60-Jährigen benennt genau denjenigen Punkt, an dem sich beides, High und Popular Culture, in Amerika im 19. Jahrhundert am engsten berührt haben. Love and Theft heißt das Album und wie Sie sehen, ist der Titel durch Anführungszeichen selbst als Zitat markiert, der einzige in Dylans Werk, dem das widerfahren ist. Denn dieser Albumtitel verweist auf ein gelehrtes Buch von 1993. Eric Lott, Professor für American Studies in Virginia, untersucht in Love and Theft die Ambivalenzen der Minstrel Shows, dieser Jahrmarktskunst des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, in der unter anderem wandernde Truppen die derbsten, komischsten, drastischsten Szenen aus Shakespeare aufführen. Und Eric Lott beschreibt diese Shows als eine Kunst der Ambivalenz von Hoch- und Volkskultur. Was waren diese Minstrel-Shows? In den burlesken Travestien der, wie es genauer heißen müsste, Blackface Minstrelsy, schminken sich Weiße als Schwarze und spielen in drastischer Nachahmung afroamerikanischer Sprech- und Tanzstile alles irgendwie Hochkulturelle in Blackface nach. Einerseits eine rassistische Verspottung der schwarzen Unterschicht durch die Weiße. Andererseits aber, und ohne dass die Trennlinie scharf zu ziehen wäre, auch eine Parodierung der herrschenden Bildungskultur, der Bildungs- als einer Herrschaftskultur. Und diese Parodie von unten gegen oben, die wird, je mehr Afroamerikaner sich selbst am Spektakel beteiligen, eine gemeinsame Sache von Schwarzen und Weißen. In Blackface Minstrelsy spielt nun eine besondere Rolle das, was Eric Lott in seinem Buch Shakespearean Burlesque nennt. Shakespearean Burlesque, schreibt er, proved particularly long-lived. So familiar were even popular audiences in the antebellum years, also vor dem amerikanischen Bürgerkrieg, with what one minstrel parody called Da Bird of Avon. Shakespeare's plays became Hamlet the Dainty, Julius Sneezer. While Shakespeare was truly an author for the million, such travesties defined even more clearly this culture's difference from that of the upper ten. In dem großen Filmporträt, das Martin Scorsese 2005 über ihn drehte, erzählt Bob Dylan von dieser versunkenen Popularkultur, die er in seiner Kindheit im Norden der USA selbst noch miterlebt haben will, und bemerkt, you could see guys in blackface, George Washington in blackface or Napoleon wearing blackface, like weird Shakespearean things. Schräge, wilde, Shakespeare'sche Sachen. Minstrels, sagte in einem Interview, minstrels did it all the time. Weird takes on Shakespearean plays, stuff like that. So beschreibt Dylan die Spektakel jener Minstrel-Shows, um die es in Eric Lott's Love and Theft geht, eben jenem gelehrten Buch, dessen Titel er nun für sein Album 2001 aus Liebe stiehlt. Unter den Shakespeare-Travestien, die Lott aufführt, kommt dem Othello eine besondere Bedeutung zu. Dem einzigen Stück natürlich, dessen Titelheld ein schwarzer Mann ist. Und so klingen die Weird Shakespearean Things auf Dylans Album etwa in Poor Boy. Othello, achten Sie auf die Verse. vor allem auf das Versmaß. Othello told Desdemona, I'm cold, cover me with a blanket. By the way, what happened to that poison wine? She said, I gave it to you, you drank it. Und dann kommt der Refrain. Sie merken, hier stimmt nichts mehr. Weder die über alle metrischen Ufer tretenden Verse, noch der Stil, noch überhaupt die Dramenhandlung. Und doch ist der Effekt, hört man den Song Poor Boy im Ganzen, eher düster und makaber als komisch. Andeutungen von Gewalt und Untergang retten mehr von der Atmosphäre der Shakespeare'schen Tragödie in die amerikanische Jahrhundertwende, als der parodistische Dialog allein vermuten ließ. Nicht anders diese Verse hier, die auf dem Album Dylans lauten, Man came to the door, I say, for whom are you looking? Says your wife, I say, she is busy in kitchen cooking. Das klingt für sie überhaupt nicht mehr nach Shakespeare, aber es entstammt wörtlich und unmarkiert, man muss es wissen, um es zu hören, einer dieser Shakespeare-Burlesken aus den Minstrel-Shows, George Griffin's Othello, a Burlesque von 1866. If for my wife, your daughter, you are looking, you'll find her in the kitchen, busy cooking. Nicht anders ergeht es auch immer noch auf Love and Theft der sexuellen Aggression, zu der gleich nebenan das Liebesgeflüster Romeos und Julias entstellt wird. Nun wird Romeo nicht mehr wie 1966 als Störenfried abtransportiert, nun sind er und Juliet zum bösen Gegenbild romantischer Liebender geraten, zum keifenden alten Ehepaar. Romeo, he said to Juliet, you got a poor complexion, it don't give your appearance a very youthful touch. Deine Haut sieht nicht gut aus, das macht dich nicht sehr jung. Romeo said to Juliet, you got a poor complexion, it don't give your appearance a very youthful touch. Juliet said back to Romeo, why don't you just shove off if it bothers you so much? Verzieh dich, um es vornehm auszudrücken. Diese Verse finden sich auf dem Album im inneren Monolog eines unglücklichen Schlägers und Tagediebs. Dylan hat sie in seine Adaptation von Shakespeares Drama abgeschrieben, aus dem Erinnerungsbuch eines japanischen Mafia-Bosses, Junichi Saga, Confessions of a Yakuza. Darin findet sich irgendwo auf Seite 44 der Satz, if it bothers you so much, she'd say, why don't you just shove off? Shakespeare trifft in Dylans Song auf die Bekenntnisse eines japanischen Mafia-Killers aus dem späten 20. Jahrhundert. So geht es zu in Minstrel-Shows im Jahr 2001. Der unglückliche Schläger und Tagedieb, der in Dylans Song Floater diese Verse sich durch den Kopf gehen lässt oder in dessen innerem Monolog sie sich unwillkürlich abspielen, dieser Schläger ist überdrüssig der Gewalt, die er täglich ausüben muss. Er ist überfordert vom Erwachsensein, ohne sich darüber selbst recht klar werden zu können, versinkt in kindlose Hilflosigkeit und wir hören ihm dabei zu. Und so lässt er seine Gedanken zurückschweifen in die Schulzeit, in der alles noch besser war. In seinem von Gewalt deformierten Gedächtnis aber ist vom ganzen Shakespeare nichts mehr übrig geblieben als dieses garstig entstellte Zerrbild eines Dialogs, der irgendwann einmal in grauer Vorzeit von romantischer Liebe gehandelt haben muss. Wenn man nicht nur diese Verse, sondern auch ihre Machart einmal verstanden hat, dann verwundert es nicht, dass Shakespeare auf Love and Theft auch in ganz anderen Tonarten und Stillagen adaptiert und transformiert werden kann, als in derjenigen der drastischen Travestie. Wenn in der Swing-Nummer By and By ein unglücklich Liebender singt, I'm scufflin' and I'm shufflin' and I'm walking on briars, I'm not even acquainted with my own desires, dann spricht aus ihm, nun völlig unmarkiert, Rosalind, die in As You Like It geseufzt hat, oh, how full of briars is this working day world, und die wenige Verse später bekennt, sie suche acquaintance with my own desires. Im Song Mississippi auf Love and Theft, ein Album früher bereits, lauschen wir einem Reisenden, der in einer Zeitschleife gefangen ist. Ins Leere hinaus ruft er den sinnlos gewordenen Vers Give me your hand and say you will be mine und übernimmt damit wörtlich und vielleicht ohne es selbst zu wissen Worte, die im Munde Vincentius im 5. Akt von Measure for Measure noch ganz liebevoll waren und ganz sinnvoll. Give me your hand and say you will be mine. Und noch aus der rätselhaften Maske eines Killers, der in Pay in Blood 2012 droht, I came to bury, not to praise, hören wir die verstellte Stimme Marc Antons. I come to bury Caesar, not to praise him. In jedem dieser klitzekleinen und wirkungsreichen Diebstähle aus Liebe durchdringen sich mit den Zitatfragmenten auch die Kontexte und Sprechsituationen. Werden Figuren, die aus Romanen, aus dem Kino, aus archaischen Murder-Ballads stammen, überblendet mit den Gestalten der shakespeareschen Dramen, so wie Swing, Blues und Country-Nummern sich auf diesem Album abwechseln. Pastiches der amerikanischen Musiktradition, aus denen ich Ihnen jetzt nur keine kleinen Musikbeispiele vorspiele, weil ich noch ein größeres vorhabe und unsere Zeit begrenzt ist. Und mit den Texten und Melodien durchdringen sich auch die Zeiten und lassen, je mehr sie sich durchdringen, je ununterscheidbarer sie werden, desto deutlicher archetypische Grundmuster hervortreten. Der Kulturhistoriker Lawrence Levine, auf den auch Eric Lott in seinem Buch sich ausführlich bezieht, Lawrence Levine hat in seiner kontroversen Studie Highbrow, Lowbrow eines seiner nur drei Kapitel allein der Wirkungsgeschichte William Shakespeares in Amerika gewidmet. Schon diese Überschrift Shakespeare in America enthält einen Teil seiner These. Shakespeare, schreibt er, was part and parcel of 19th century American culture. Diese Allgegenwart Shakespeares habe sich sehr rasch und sehr kreativ aus den Theatern und Schulen hinaus in die Popularkultur hinein diversifiziert. Auf die großen Aufführungen, schreibt Levine, folgte jedes Mal the concluding farce, a Shakespeare rendered familiar and intimate. So konsequent sei das geschehen, dass am Ende des 19. Jahrhunderts zwei amerikanische Shakespeares neben und gegeneinander existierten. The human Shakespeare, wie Levine schreibt, parodied with pleasure and impunity, und the sacred Shakespeare, who displaced him. Diesen doppelten Shakespeare reflektieren und reinszenieren die Songs von Dylans Love and Theft 2001 und den folgenden Alben, und nicht nur sie. Von 2006 bis 2008 hat Dylan 3 Jahre lang, geleitet von demselben Bestreben, verschüttete Bestände der amerikanischen Kultur wieder bewusst und möglichst lebendig zu machen, eine wöchentliche Radioserie in Angriff genommen, unter der Überschrift Theme Time Radio Hour. Sie imitiert wiederum in liebevollen, ironischen, überraschungsreichen Pastiches die Radioshows seiner Kindheit, der Zeit vor dem Fernsehen. Sie verbindet auch das Abspielen kratzender Shellac-Platten mit Werbespots der 50er Jahre für Produkte, die es gar nicht mehr gibt, und eine wundersame Kombination mit der Rezitation literarischer Texte aus 5 Jahrhunderten zu einem großen, bunten amerikanischen Almanach. Nicht ganz von ungefähr, glaube ich, erinnern diese sehr ernsten Scherze an Unternehmen wie Arnims und Brentanos romantische Sammlung wirklicher und fingierter Volkspoesie. Dylans 3-jährige Radioshow war des alten Knaben Wunderhorn. Und aus dem Wunderhorn nun ertönen wieder wundersam verfremdete shakespearsche Klänge. Das Aroma der Minstrel-Shows begegnet da einer beim Wort und nun sehr ernst genommenen Bildungskultur. Und erst in ihrem Zusammentreffen entsteht der Zauber der Zeitenmischung. Auch hier sind Dylans Einfallsreichtum und Spielfreude unbegrenzt. Sie haben zu Beginn schon die erste Variante von Dylans Radio Shakespeare gehört, die einfache Rezitation anstelle einer Moderation. Wo die Zuhörer erwarten, Dylan zu hören, da überlässt der Shakespeare das Wort. Eine zweite Variante besteht in der unmarkierten Verbindung unterschiedlicher Textausschnitte zu einem nur dem Anschein nach kohärenten Zitat. Die Sendung vom 7. November 2007 etwa eröffnet Dylan anstelle einer Begrüßung wieder mit einer Rezitation, diesmal aus dem Hamlet.
What a piece of work is man! How noble in reason! How infinite in faculties, in form and moving! How express and admirable! In action, how like an angel! In apprehension, how like a god! The beauty of the world! The paragon of animals. Uneasy lies the head that wears the crown.
Ja, aber der letzte Satz stammt ja gar nicht aus dem Hamlet, sondern aus dem zweiten Teil von Heinrich IV. Und er passt doch verblüffend gut hierher, als eine Antwort nämlich auf die Frage Hamlets, an deren Stelle er getreten ist. And yet to me, what is this quintessence of dust? Eben, uneasy lies the head that wears the crown. Die dritte Variante von Shakespeares Auftreten in Dylans Radio ist die schönste und reichste. Unversehens nämlich kann es hier geschehen, dass die Zuhörer zwischen zwei Musiktiteln konfrontiert werden mit einer kurzgefassten Inhaltsangabe von Macbeth. Man lernt ja nie aus, weil es doch in dieser Folge der Serie um Blut und kaltblütige Mörder gehen soll. Das klingt dann in Dylans Darstellung und Sprechweise so. Sie erleben den seltenen Fall, dass Dylan Shakespeare nacherzählt.
While we're on the subject of cold-blooded women, one that has to be on the top of the list is Lady Macbeth. She distracted King Duncan's guards with alcohol, allowing her husband the opportunity to murder him with a pair of daggers. In the process, he stained her hands. Macbeth realized how evil his act was and lamented killing King Duncan. Lady Macbeth thought his concerns were a weakness. She told him to just wash off the blood and wash away the deed. However, guilt eventually found her, and she found herself unable to clean her hands. She imagined blood on them, no matter how much she washed and rubbed them. We all know her famous speech, which starts, "Out damn spot." She was never able to clean her hands, and she kills herself off stage before Act 5, Scene 5. You know, while we're on the subject of all things Shakespearean, I wasn't even planning on playing this, but I just remembered it, and we have to add it, because you haven't heard anything until you hear Jerry Lee Lewis singing Shakespeare. Let me tell you what happened.
Das ist natürlich nur ein Teil des Spiels, dass Dylan sich unterbricht und rasch zu einer Schallplatte greift, die er eigentlich gar nicht hat abspielen wollen, aber die Zusammenfassung von Lady Macbeth, die klang doch eigentlich schon fast wie Rock'n'Roll. You haven't heard anything until you hear Jerry Lee Lewis singing Shakespeare. Hier ist genau der Punkt berührt, an dem Highbrow und Lowbrow zusammenkommen. Nachdem Dylan nun ebenso rasch und prägnant die Geschichte Iagos resümiert hat, Shakespeare's most villainous creation, fährt er folgendermaßen fort, zurückkommend auf den Rock'n'Roll.
Now Jerry Lee plays this character, not hiding his Louisiana accent, but singing Shakespeare's words. He told the Los Angeles Times reporter that Shakespeare is really something. You can't help but wonder what Shakespeare would have thought of this. Jerry Lee Lewis from Catch My Soul, Lust of the Blood.
That's the old love, sir. I do believe it. She loves him. It's of great credit. I hate the Moor. Yet I am sure he'll satisfy his wife Ebony of a life with love.
Dylan spielt den ganzen Song ab mit Jerry Lewis Boogie Woogie Piano und tatsächlich originalem Shakespeare-Text und kommt dann auf die Frage zurück, what Shakespeare would have thought of this? Und antwortet,
you know, if anybody ever asked me why I do this radio show, I can just play that. Jerry Lee Lewis singing Shakespeare. That's what this show is all about.
Es ist eine seiner wenigen programmatischen Bemerkungen überhaupt. Es ist der einzige so zugespitzte Satz in den 3 Jahren seines Radioexperiments. This is what the show is all about. Wie programmatisch das tatsächlich und wie ernst es gemeint war, zeigt ein viel beiläufigerer Text, den Dylan uns 2012 nur im Internet zu lesen gab. Eigentlich eine Nebensache, aber für uns hier aufschlussreich. Als nämlich ein Mitstreiter von Jerry Lee Lewis, der Rock'n'Roll-Poet Chuck Berry, der in diesem Jahr 90 geworden ist, zusammen mit Leonard Cohen, dem gerade Verstorbenen, den Penn Award for Song Lyrics erhalten hatte, da gratulierte Dylan ihm in einem offenen Brief, adressiert an Chuck, the Shakespeare of Rock'n'Roll. Und er richtete auch gleich Grüße aus an Mr. Leonard, Kafka of the Blues, und Lord Byron Keith, if he shows up. Keith Richards als Lord Byron und Leonard Cohen als der Kafka des Blues, das sind keine schlechten Vergleiche. Und sie bekräftigen den Ernst der ersten Identifikation. Für Dylan ist Chuck Berry the Shakespeare of Rock'n'Roll, weil er dem Rock'n'Roll das Sprechen und Geschichtenerzählen beigebracht hat. Und das lässt sich auch in der Umkehrung lesen. Für Dylan ist Shakespeare der Chuck Berry der Renaissance. Ein Rock'n'Roller im Globe Theater. Ich könnte nun lange über etwas sprechen, was über die Radioshow hinausgeht und in einem noch anderen Medium mit Shakespeare spielt. Und ich belasse es bei einer einzigen kurzen Szene, ja nur beim Anfang dieser Szene. 2003 nämlich, im selben Umkreis von Love and Theft, hat Dylan ein ehrgeiziges und im Kino leider komplett gescheitertes Filmprojekt unternommen. Zusammen mit dem Regisseur Larry Charles schrieb er ein viel intelligenteres, viel zu lang geratenes Skript, das sie illegal im Internet herunterladen können. Ich darf Ihnen nicht empfehlen, das zu lesen, aber es liest sich ausgezeichnet und ist viel besser als der ganze Film. Dylan spielt in diesem Film durchweg oft so, dass es im Kino gar nicht mehr erkennbar ist, weil wesentliche Stücke des Manuskripts fehlen, mit Shakespeare'schen Königsdramen. Obwohl wir uns in einer Welt der nahen Zukunft, einer Art Post-Trump-Amerika befinden, das dem Zusammenbruch nahe ist und in dem ein apokalyptisches Ende in Reichweite erscheint. Dies alles muss uns nicht weiter interessieren, sondern nur, um Ihnen dieselbe Machart, wie ich sie Ihnen jetzt in den Songs der letzten Jahre und in der Radioshow ein paar Ausschnitten vorstellen wollte, auch im Film nachzuvollziehen. Das möchte ich Ihnen kurz zeigen.
Con la tua bellezza li rendevi deboli, servile da rendevoli, poi quando ci stancavi li buttavi tipo straccio vecchio.
Hey Prospero, what's happening, man? Hey, you missed it. Two eagles just killed a pregnant rabbit.
Rabbit must have done something.
Wie sich in der Musik, die Sie im Hintergrund hören und die über die lange Szene mitläuft, Dylans Originalversion von Like a Rolling Stone überlagert mit einer italienischen Rap-Version, einer italienischen Sprache gesungenen Rap-Version desselben Songs, so überlagern sich in dem Text, den die beiden jetzt noch einige Minuten lang sprechen, Shakespeare und eine ganz andere Quelle. Mitten vor einem, ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, einem dieser vielen ruinösen Theater, von denen dieser Film voll ist. Diese ganze postapokalyptische Welt scheint mit Theaterbauten vollgestopft zu sein. Sehen Sie? Da sitzen Sie. Hey Prospero, what's happening, man? Sagt Dylan alias Jack Fate. Und Prospero antwortet, you missed it. Two eagles just killed a pregnant rabbit. Sagt Jack, rabbit must have done something. Prospero stammt aus Shakespeares The Tempest natürlich und hat damit zu tun, dass im Laufe dieses Films ein Sturm immer weiter heraufzieht, bis er schließlich zum apokalyptischen Sturm wird, der die Erde vernichtet. Aber das, was Prospero sagt, das finden Sie nicht bei Shakespeare, sondern so wie Sie den Soundtrack nicht nur bei Dylan, sondern auch beim italienischen Rapper finden, bei Aeschylus im Agamemnon. Und der erfahrene Seher, die zwei einmütigen, kühnen Fürsten in den Adlern erkennend, die einen Hasen schlagen, erkannte die Hasenverschlinger, also sprach er die Deutung, wohl wird der einst Priamos feste die Beute der Heerfahrt, Artemis hasst der Adler Argismal. Ein schwangerer Hase wird von zwei Adlern geschlagen, ein schreckliches, makabres Omen, das den Untergang Trojas voraussagt. Shakespeare, Dylan, Aeschylus, Trumps Amerika, ein italienischer Rapper und Like a Rolling Stone. Und es waren nicht mal 20 Sekunden. So war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, wann dieser Dylan seit Love and Theft 2001 sich endlich auch demjenigen Schauspiel Shakespeares zuwenden würde, das hier in der Nebenfigur Prospero nur einmal kurz angedeutet ist. Jenem Schauspiel, das so oft als Shakespeares amerikanisches Stück gelesen worden ist, weil es tatsächlich mit den allerersten Hoffnungen auf ein fernes, noch halb unbekanntes Land am anderen Ende des Ozeans verbunden ist. Dieser Zeitpunkt schien gekommen, als 2012 der mittlerweile 71-jährige Dylan sein bislang letztes komplett selbstgeschriebenes Album vorlegte. Der Titel weckte, zumindest für unser Thema, große Erwartungen. Das Album heißt Tempest. Shakespeare-affiner, so schien es, konnte Dylan nicht mehr werden, und amerikanischer konnte seine Shakespeare-Affinität nicht mehr werden als mit diesem Stück. Wer aber beschreibt die Enttäuschung der Fans, als Dylan sie seiner alten Gewohnheit getreu enttäuschte, in einem Interview mit dem Rolling Stone jede Beziehung zu Shakespeare abstritt und erklärte, Shakespeare's last play was called The Tempest. It wasn't called just plain Tempest. The name of my record is just plain Tempest. It's two different titles. Ja, ach so, möchte man ausrufen. Ohne diese Belehrung wäre man gar nicht auf den Unterschied gekommen. Aber was genau besagt eigentlich Dylans Insistieren auf dem Offensichtlichen? Dass Schauspiel und Schallplatte nichts miteinander zu tun hätten? Oder dass das Verhältnis zwischen ihnen ungefähr so wäre wie das zwischen Tempest und The Tempest? Der Fall ist so sonderbar und aufregend, dass ich ihn abschließend etwas genauer anschauen möchte. In einem ansonsten mit hohem und höchstem Kritikerlob bedachten Album schien ausgerechnet der Titelsong Tempest sich in Langeweile zu verlieren. Einer Langeweile allerdings, die irritierenderweise gewollt schien. 45 vierzeilige Strophen lang läuft der Song Tempest dahin, in sparsamer Instrumentierung, in immer derselben schlichten Melodie und ganz ohne Refrain, ohne den kleinsten Kehrreim. Und was er so ausführlich schildert, das ist ein Ereignis, das mit Shakespeare gar nichts mit einem im Jahr 2012 allseits begangenen Jubiläum aber umso mehr zu tun hat. Es geht um den Untergang der Titanic. Ein derart abgenutztes Thema, dass eine weitere Version wenig Neugier zu erwecken vermochte und die Enttäuschung über fehlende Shakespeare-Bezüge ganz gewiss nicht kompensierte. Eben dies aber reflektiert der Song schon von Beginn an selber. Wenn er nämlich für amerikanische Hörer auf den ersten Blick als eine Referenz wiederzuerkennen ist. An einen Song der Carter Family vom Anfang der 50er Jahre. Dylan hat in einem Interview ausdrücklich auf diese Quelle hingewiesen. Die Carter Family. Wenige populäre Musiker haben im Amerika der ersten Jahrhunderthälfte eine so ungeheuer breite und dauerhafte Popularität erlangt, wie dieses Familienensemble mit schlichtester, einfachster amerikanischer Hausmusik. The pale moon rose in its glory, she's drifting from golden west, she told a sad, sad story, 600 had gone to rest. So beginnt ihr Lied über den traurigen Untergang des Schiffes Titanic. Und so beginnt Dylans Version in einer nur ein bisschen abgewandelten Melodie, ganz unzeitgemäß im Jahr 2012.
The pale moon rose in its glory, out of the western town. She told a sad, sad story of the great ship that went down.
Und so geht das jetzt weiter. 45 Strophen lang, ein moritatenhafter Bilderbogen, der einzelne Figuren und Gruppen aus dem dramatischen Titanic-Geschehen herausgreift, um an ihnen unterschiedliche Verhaltensweisen angesichts des sicheren Todes vorzuführen. Am Ende ist das Schiff versunken, das war alles. Nur, dass der Song der Carter Family bereits nach 6 Strophen zu Ende war. Während Dylans Song fast eine Viertelstunde beansprucht und unter Kritikern den begreiflichen Stoßseufzer auslöste, why add another 1000 verse? Ja, warum eigentlich? Was fügt Dylan seiner Vorlage hinzu? Zunächst ist verblüffend, wie viel er selbst von deren kargen Mitteilungen weglässt. Nichts mehr von Nearer my God to thee, nichts von den armen Witwen und Waisen, poor widows and orphans, die weinend zurückbleiben. Sogar der Name des Kapitäns, der bei den Carters genannt war, fehlt nun. Und dafür wäre doch wirklich Zeit gewesen. Dafür erhält eine Figur, die in Dylans Version wiederholt erscheint, einen Namen. Sie heißt Leo und spielt unübersehbar an auf eine zweite allgemein bekannte Version des Stoffes, James Camerons Verfilmung von 1997 und den Schauspieler Leonardo DiCaprio. Das vor allem nämlich ist der Grund des so mächtig angewachsenen Umfangs, dass Dylan ein ganzes gewaltiges Panorama von Figuren aufmarschieren lässt, eine bei näherem Hinsehen höchst sonderbare Versammlung. Historische Figuren sind darunter, die sich tatsächlich in den Passagierlisten wiederfinden lassen. Mr. Astor und solche, die mit der Titanic gar nichts zu tun haben, zum Beispiel Wellington, His Men and His Companions oder Kelvin, Blake and Wilson, in denen sich unschwer die Präsidenten Calvin Coolidge und Woodrow Wilson erkennen lassen, ergänzt um den an anderer Stelle auf dem Album zitierten romantischen Dichter William Blake. Neben ihnen aber treten auch Akteure auf, die den alten Mysterienspielen angehören, wie Shakespeare sie sah, als er heranwuchs. The Angels zum Beispiel oder aus einer anderen Tradition Cupid, Amor. Und schließlich kommen auch noch rein allegorische Gestalten hinzu. Sie heißen Love, Pity, the Reaper, der Sensenmann. Und je genauer man hinsieht, desto mehr Quellen werden erkennbar, aus denen diese Passagiere an Deck gekrochen sind, in der schlichten Ballade der Carter Family. In Jim Dandy etwa erkennen wir eine stereotype Figur aus den Minstrel-Shows wieder. The Rich Man and the Bishop hingegen kommen aus den alten englischen Morality-Plays. Und in der Beschreibung von Davy the Brothel-Keeper, Davy, dem Bordellbesitzer, haben findige Philologen eine wörtlich entlehnte Passage aus den Satiren des Juvenal erkannt. Dieser Bordellbesitzer von 1912 stammt aus dem Rom des Kaisers Augustus. Das sonderbarste Detail aber ist, soweit ich sehe, noch niemandem aufgefallen, weil es, wie Edgar Allan Poes gestohlener Brief, auf der Oberfläche des Textes versteckt ist. Und das ist der Umstand, dass in diesem Song, der doch die Überschrift Tempest trägt, gar kein Sturm vorkommt. Es kommt übrigens auch kein Eisberg vor. Something sounded wrong, hören wir, das ist alles. Das Unglück ereignet sich sozusagen grundlos. Es ist einfach da. Wenn aber kein Sturm dieses Schiff zum Sinken bringt, Warum trägt der Song dann überhaupt den Tempest im Titel? Warum geschieht hier, was geschieht? Von der zweiten Strophe an ist vom Ziel der Reise voll metaphysischer Hoffnung die Rede. Nicht nur nach Amerika geht es, sondern to a golden age foretold. Im Augenblick der Abreise scheint die Erfüllung dieser Verheißung in unmittelbare Nähe gerückt. The promised hour was near. Hier geht die Reise in a brave new world. Doch die hoffnungsvollen Reisenden sind in Wahrheit nur all the lords and ladies heading for their eternal home. Sie wissen es nur noch nicht. Und so vorsehungshaft, wie es sich schon andeutet, zeigt sich das Geschehen dann auch ganz ausdrücklich. All things had run their course, stellt der Erzähler lakonisch fest, ehe er dann in Großaufnahme den namenlosen Kapitän zeigt, der im Augenblick des Untergangs the Book of Revelations liest, das letzte Buch der Bibel, and he filled his cup with tears, ganz so wie der Beter in den Psalmen 56 und 80. Es ist derselbe Tränenbecher. Das Heilsverlangen, das sich auf ein gelobtes Land auf der anderen Seite des Ozeans gerichtet hatte, es ist zu Schanden geworden in Tod, Untergang und Klagelied. Ein ganz knapper, lakonischer Vers kommentiert das in dem Augenblick, in dem der Untergang unwiderleglich vor aller Augen offen daliegt. The veil, sagt der Erzähler, was torn asunder. Der Schleier ist zerrissen. Und was sich jenseits aller Zukunftshoffnungen zeigt, ist a deadly dance, ein Totentanz. Mit dem Vers The Reaper's task had ended, der Sensenmann hatte seine Aufgabe erfüllt, tritt explizit der Tod selbst als Beauftragter, aber von wem Beauftragter, in Erscheinung. Auch Love and Pity haben nichts mehr gegen ihn auszurichten, er holt sie alle. The good, the bad, the rich, the poor, the loveliest and the best. So gleitet die Moritat tatsächlich hinüber ins Mystery Play, ins Mysterienspiel. Die Reprise einer Ballade der Carter Family wird auf dem Weg über einen Hollywood-Film zum archaischen Totentanz. Am Ende sinkt das Schiff denn auch nicht einfach in den Ozean, sondern into the underworld, in die Welt der Toten. Die Fahrt nach Amerika, into the golden age foretold, endet in einer polyphonen Apokalypse. Und wer verstehen will, welchen Sinn dieses Geschehen denn habe, ob es überhaupt Heils- oder Unheilsgeschichte sei, der wird mit der bündigen Mitteilung abgespeist: There is no understanding for the judgment of God's hand. Wie aber, wenn hinter den Figuren und den vom Erzähler angedeuteten Mächten und Gewalten ein ganz anderer am Werk wäre, in dessen Händen die Akteure nur Instrumente sind, Instrumente seines bösen Spiels. Einmal nur, ganz plötzlich, blitzt die Erkenntnis auf, dass dies alles nur in Wahrheit der Fluch eines zornigen Zauberers sein könnte. In the long and dreadful hours, so kommentiert der Erzähler die Agonie, the wizard's curse played on. Nur hier wird der Zauberer erwähnt, unerläutert, als kennten wir ihn schon. Und wir kennen ihn ja auch schon. Was sein Fluch auslöst, das ist nicht nur die Katastrophe, sondern beim Wort genommen a play. Allein der Erzähler kennt diese Gestalt, keiner der Passagiere weiß davon. Die hören nur, dass die Luft auf einmal erfüllt ist von Stimmen. There was blackness in the air, he heard voices everywhere. Aber ein Schiffsunglück auf einer Reise in die schöne neue Welt, bewirkt durch den Fluch eines Zauberers unter der Überschrift Tempest, sollte das nicht doch noch andere literarische Erinnerungen wecken als diejenigen an die Bibel und Juvenal? Die Ähnlichkeiten aber machen nur umso schärfer deutlich, dass diese Ballade im Sechs-Achtel-Takt keine Variante des Shakespeare'schen Schauspiels ist, sondern seine makabre Widerlegung, seine Kontrafaktur. Wo die Schiffskatastrophe von Shakespeare's The Tempest in der amerikanischen Schulweisheit des 19. Jahrhunderts und des 20. allein den heilsamen Zwecken des optimistischen Aufklärers Prospero dient, wo aller Schrecken nur eine schöne neue Welt bewähren soll und darum ja auch ganz ohne Opfer auskommt, wo alles Unglück nur die Vorbedingung des glücklichen Ausgang eines kommenden, aufsteigenden Amerika ist, da nimmt in Dillons Tempest das Unglück seinen unaufhaltsamen Lauf. Für Plebejer und Präsidenten, für Bibelleser und Bordellbesitzer, da wird das heitere Zauberspiel zum makabren Tanz der Toten. Wenn Shakespeares Passagiere im ersten Akt durcheinander schreien, we split, dann wissen sie nichts vom weisen Plan des Zauberherzogs, der handelt wie ein Märchenkönig. Wenn Dylans Erzähler entgegen der historischen Faktizität erklärt, the ship's bow split apart, dann ist das Unglück wirklich unabwendbar. Bis ins Detail geht dieser Widerruf, diese demonstrative Zurücknahme. There's no harm done, beruhigt Prospero die verstörte Miranda. Und the damage had been done, konstatiert Dylans Erzähler mit einem rätselhaften Passiv. Zwar kündigt auch der törichte Gonzalo eine Herrschaft an, to excel the golden age, so wie Dylans Schiff to a golden age foretold zu reisen meint. Doch wo Miranda den Zauberervater anfleht, if by your art, dearest father, you have put the wild waters in this roar, allay them, da heißt es in Dylans Song, no change, no sudden wonder could undo what had been done. Wieder dieses verhüllende Passiv. Bei Shakespeare treibt der Zauberer nur sein grausames Spiel. Hast thou, Spirit, performed to point the tempest that I bade thee? Fragt er den Ariel, ehe er zum Einlenken mahnt. The wizard's curse played on, sagt Dylans Erzähler. In der Tat, it's two different titles für zwei Varianten einer Geschichte. Denn unter den Folksongs und Filmen von der Titanic rauscht und tobt in Tempest tatsächlich Shakespeares Sturm. In Dylans vorläufig letztem selbstgeschriebenem Album, Shakespeares mutmaßlich letztes Drama. Nur sind auch hier die amerikanischen Hoffnungen und Heilsperspektiven einer untröstlichen Trauer gewichen. Erst die Kombination von Tempest und Titanic erzeugt jene doppelte Zeitperspektive, die für Dylans späte Songs so charakteristisch wird. Die Stimmen aus der Unterwelt erklingen im amerikanischen modernen Leben. Eine präzise historische Datierung wird wieder aufgehoben in einer Entzeitlichung in mythischen Grundmustern. Nach dem Erscheinen von Love and Theft hat ein erstaunter Interviewer Dylan gefragt, in welcher Zeit diese Songs eigentlich spielten oder in welchen Zeiten. Dylans Antwort war überraschend. They are current. Sie sind gegenwärtig. This is the Iron Age. What was the last age? The Age of Bronze or something? Zu übertreffen war diese Behauptung allenfalls durch den Titel des nächsten, abermals die Jahrhunderte mischenden Albums. Es hieß Modern Times. Jede Moderne ist hier zugleich the Iron Age. Jede Renaissance ist auch unsere Gegenwart. Immer geschieht hier, was längst geschah. So wie sich John Lennon inmitten der Odyssee wiederfindet, auf Tempest, in homerischen Versen, von denen er nichts weiß, so versinkt die Titanic unter dem Fluch Prosperos. Auf die Frage, welche Art von Songs er gern schreiben würde, hat Dylan lakonisch geantwortet, timeless and eternal. Damit wäre ich eigentlich fertig, aber eine Figur möchte ich doch, wenn Sie erlauben, in einem kleinen Epilog noch anschauen, weil sie nicht nur mit diesem Song und diesem Album, sondern vielleicht überhaupt mit Dylans ganzem Werk zu tun hat. Denn ein Spätwerk ist Dylans Tempest ja in jeder Hinsicht. Das ganze Album, dem dieser Song den Namen gab und das eine von archaischen Bildern von shakespearescher Gewalt, Blut- und Königsdramenuntergang verdunkelte Welt zeigt. Dylan blickt zurück auf die Geschichte einer lebenslangen Beschäftigung mit dem Barden aus Avon, The Bard, auf eine Geschichte der Parodien und Pastiches, der Rezitationen und Revisionen und lässt dies alles enden im Totentanz eines todgeweihten Amerika. Aber sollte das alles gewesen sein? Wo Prosperos Zauber nur Fluch und Untergang bringt, kommt da nicht vielleicht doch noch Shakespeare diesem Barden hier im letzten Augenblick zur Hilfe? Die subtilste Pointe von Dylans Kontrafaktur des amerikanischen Shakespeare ergibt sich, glaube ich, aus dem Blick auf seine sonderbarste Nebenfigur, eine der sonderbarsten seines ganzen Werkes. Viermal erscheint in Dylans Song, diesem Song hier, The Watchman, eigentlich so eine Art Nachtwächter. Und alle vier Male ist er der Träumer, der den Untergang des Schiffes im Traum erblickt. Diese Figur selbst hat Dylan auch nicht erfunden, sondern gestohlen. Sie stammt aus dem Folksong der Carter Family. The watchman was a dreaming, heißt es dort. Yes, dreaming a sad, sad dream. He dreamed the Titanic was sinking out on the deep blue sea. Im Laufe von Dylans Version aber scheint immer weniger gewiss, ob diese Figur überhaupt unter den Passagieren ist. Zum ersten Mal erscheint er in der 10. Strophe, da ist das Schiff auf hoher See. Und da hören wir ihn nochmal. The watchman, he lay dreaming, as the ballroom dancers twirled. He dreamed the Titanic was sinking into the underworld. In der 17. Strophe kehrt er wieder und 21 Strophen vergehen, er zum dritten Mal erscheint inmitten der Katastrophe. Und da wird seine Position nun zunehmend rätselhaft. The watchman he lay dreaming, the damage had been done. He dreamed the Titanic was sinking and he tried to tell someone. Aber was soll das bedeuten? Warum träumt dieser Watchman, was sich doch längst um ihn herum wahrhaftig abspielt? Und wo genau liegt er eigentlich auf dem abkippenden, versinkenden Schiff? Wenn wir ihn zum vierten und letzten Mal da liegen und träumen sehen, ist die letzte Strophe erreicht. Das Nachspiel der Tragödie. Das Schiff ist untergegangen. Seine Passagiere sind bei Dylan sämtlich ertrunken. All things had run their course. Und dennoch, nun ganz unbegreiflicherweise.
The watchman, he lay dreaming of all things that can be. He dreamed the Titanic was sinking into the deep blue sea.
Tatsächlich, hier wird noch nach dem Untergang der Titanic von diesem Untergang so gesprochen, als habe er sich vielleicht gar nicht ereignet. Damit aber wird es unmöglich, den Traum des Watchmen noch immer nur als eine böse Vorahnung zu verstehen. Hier träumt der Watchmen kein Vorzeichen, wie bei den Carters. Hier träumt er das Geschehen selbst, während es geschieht. Er ist, so listenreich uns der Erzähler zunächst auf diese falsche Fährte lockt, keine Figur der Handlung, sondern die Handlung ist sein Traum. Er ist nicht Beobachter, er ist der Regisseur. Die Möglichkeit, dass die gesamte Handlung von Shakespeare's The Tempest, ja die gesamte Handlung of all things that can be, von der Schiffskatastrophe am Beginn bis zum sanft entsagenden Ende, vom Beginn der Welt bis zur Apokalypse, The Book of Revelations, dass dies alles nur Spiel und Traum eines königlich mächtigen Zauberers sein könnte, in dem sich am Ende der Dichter selbst zu erkennen gibt. Das haben viele Lektüren, von Peter Greenaways Prospero's Books bis zu Stephen Greenblatt's Will in the World, eindringlich durchgespielt. These our actors were all spirits and are melted into air, thin air, sagt Prospero im vierten Akt bei Shakespeare, und Sie kennen es alle, we are such stuff as dreams are made on, and our little life is rounded with a sleep. Auch aus diesen Versen hatte Dylan schon früher zitiert in einem Gospelsong über das himmlische Jerusalem, City of Gold. Nun aber in der raffinierten Naivität seiner Tempest-Ballade gewinnen die Verse eine ganz neue Dimension. All die Figuren, die er mit der Titanic hinausfahren lässt for the eternal home, diese Figuren aus über 2000 Jahren Abendland, sie sind lauter Geträumte, Spirits, which by mine art I have from their confines called to enact my present fancies. Der Zauberer spielt mit ihnen nur seine Fantasien aus. Der Schlaf, der ihr Leben und Sterben umfängt, dieser Schlaf ist in Dylans Song der Schlaf des Watchmen. Sie sind die Geschöpfe seiner Vision. Damit und nur damit eröffnet sich im buchstäblich letzten Augenblick dieses Albums und meines Vortrags. Damit eröffnet sich jenseits des Sturms, jenseits der Zeit und der Zeiten, in diesem so hoffnungslos endenden Werk ein hoffnungsvoller Horizont. Denn wer weiß schon, in welcher Welt dieser Träumer sich vorfinden wird, wenn er eines Tages erwacht und die Augen aufschlägt. Dylan gibt auf diese Frage wie so oft keine Antwort. Aber as usual, Willie the Shake said everything you need to say. Danke.
Wow, was für ein Vortrag. Was für ein genaues Hinhören und Nachlesen und Verstehen. Der Literaturwissenschaftler Heinrich Detering hat hier die verschlungenen Wege der Zeit- und Figurenkonstellationen in Bob Dylans Werk untersucht, insbesondere wo und wie der Dichter Dylan Figuren und Motive aus William Shakespeares Werk in die zahlreichen Schichten und Ebenen des eigenen Werks eingeflochten hat. Professor Detering hat seinen Vortrag über Bob Dylans Shakespeare auf Einladung der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz gehalten, am 23. November 2016 an der Hochschule für Musik in Mainz. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß damit und jetzt auch noch viel Freude beim erneuten und irgendwie auch erneuerten Hören der Lieder und Texte des seit heute amtlichen Literaturnobelpreisträgers Bob Dylan. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, sagt Katja Weber.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.